So, guten Morgen, liebe Geschwister. Darf ich noch beten? Ja, wir beten gemeinsam. Ich würde gern noch vor der Predigt beten. Einfach wirklich vom Herzen bekennen und vom Herzen dich bitten, Jesus, dass du jetzt die Betrachtung deines Wortes segnest. Dass du uns es aufschließt, Herr, dass aus Buchstaben Geist wird und herrliche Wahrheit für uns in unseren Herzen. Herr, dass wir in würdiger Weise das Abendmahl heute feiern können, Gemeinschaft mit dir und untereinander haben können. Richte unser Herz durch dein Wort jetzt auf dich, Herr, und mach unser Herzen weit. Öffne unsere Augen des Herzens, dass wir die Herrlichkeit darin erkennen, was wir heute bezeugen, was wir heute verkündigen wollen. Schenk mir, Herr, aus Gnade, wirklich aus Gnade, Freimütigkeit und Klarheit und dein Geist, es in richtiger Weise zu verkündigen, aber auch mit Kraft und Vollmacht, Herr, dass jeder, der heute hergekommen ist, Herr, dass es zum Segen wird. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Liebe Geschwister, wir feiern heute das Abendmahl, wieder diesen besonderen Gottesdienst. Und ich möchte da auch die Predigt dahin vorbereiten, halten, dass wir in würdiger Weise, dass wir uns ausrichten und darauf einstimmen können, was wir feiern, was wir bezeugen. Das Abendmahl ist ja in erster Linie ein Verkündigungsmahl. Und damit drücken wir aus, was wir glauben. Und verkündigen tun wir in zweierlei Richtungen. Zu einem verkündigen wir durch das Wort, indem wir etwas sagen, indem wir das bezeugen mit unserem Mund. Und verkündigen tun wir auch durch das, was wir tun, durch unsere Taten. Und beides muss übereinstimmen. Das heißt, das, was wir sagen, sollte durch unsere Taten, durch unser Leben konform sein, übereinstimmend sein. Wenn wir etwas bekennen, etwas sagen, aber komplett das Gegenteil leben, da liegt kein Segen darin. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Abendmahl in sich selbst weder rettet, noch in dem Wein, in dem Kelch, das zum Blut Jesu wird oder das Brot, das in der Leib Christi wird, sondern das ist etwas als Zeichen, als Symbol dessen, was wir glauben und dessen, was wir verkündigen. Und trotzdem, und dessen bin ich genauso überzeugt, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, dass es uns zum Segen wird. Wir können und wir erfahren dann durch einen besonderen Segen. Wenn wir, und ich hoffe, dass ihr da mitstimmt, wenn wir das Wort aufschlagen und das Wort lesen, wird es uns zum Segen. Die Buchstaben an sich selbst, die segnen ja nicht. Aber wenn wir die Buchstaben lesen und verstehen, was das bedeutet, und wenn wir dann damit übereinstimmen und das für uns in Anspruch nehmen, im Glauben, wenn wir die Herrlichkeit des Wortes sehen, dann wird es uns zum Segen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und die Bedeutung des Wortes und das Verständnis des Wortes und der Glaube daran wird uns zum Segen. Und in diesem Moment erfahren wir auch den Segen Gottes, wenn der Heilige Geist uns das bestätigt und unseren Glauben stärkt. In gleicher Weise gilt das, denke ich, auch fürs Abendmahl. Es ist nicht der Wein und nicht das Brot, das uns segnet, sondern das, was wir dadurch verkündigen. Wenn wir es verstehen, wenn wir es glauben, wenn wir im Glauben es annehmen und in dem Moment, wo wir das miteinander halten und das im Herzen glauben und es sozusagen bekennen, kommt der Segen und wir erfahren den Segen in diesem Akt. So ist es auch für uns zum Segen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir tiefer und tiefer da in dem Verständnis dessen hineinkommen, was wir da eigentlich Monat für Monat tun. Und einfach aufgrund unserer Situation habe ich gedacht, es ist gut, wenn ich auch heute etwas darüber rede, ein kleines bisschen tiefer in das Verständnis des Abendmahls führe. Ich habe mir gedacht, ich predige heute über einen Text, der nicht sofort, oder andersrum, der 1. Korinther 11 ist eigentlich der klassische Abendmahlstext. Und Paulus beginnt eigentlich die Unterweisung über das Abendmahl schon in Kapitel 10. Und ich habe gedacht, heute gucken wir uns mal diesen Abschnitt unter anderem an. Ausgehend von diesem Abschnitt, was ist die Bedeutung des Abendmahls? 1. Korinther 10, ab Vers 14 bis 22 möchte ich lesen. Schlagt eure Bibel mit auf. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in der Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einen Götzen geopferte etwas sei? Oder was ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und in den Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zu Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Diesen letzten Satz liebe ich. Sind wir etwas stärker als er? Das ganze Thema, das Paulus hier entfaltet und später im 1. Korinther 11, die klassischen Einsetzungsworte, die uns so bekannt sind als Einsetzungsworte, die vertiefen eigentlich das, was er hier anfängt schon zu lehren. Er zeigt auf und redet über das Abendmahl und immer in der Situation der Auseinandersetzung der Gemeinde, immer mit ihren Umständen, und er korrigiert das Verhalten der Gemeinde anhand des Abendmahls, sowohl hier wie auch später in 1. Korinther 11. Hier geht es ganz stark, was das Abendmahl bedeutet. Und das hat Auswirkungen auf das, was wir tun und wie wir leben. Es hat etwas mit der Gemeinschaft zu tun. Paulus sagt und redet davon, er sagt, wenn wir den Kelch des Segens, den wir segnen, trinken, haben wir da nicht Gemeinschaft mit dem Blut Jesu Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir da nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Also symbolisieren sowohl der Kelch und auch das Brot die Gemeinschaft. Da passiert, oder das ist ein Symbol der Gemeinschaft. Warum? Das möchte ich heute etwas mit euch anschauen. Aber ganz kurz den Hintergrund. Warum spricht er darüber? Warum redet er über die Gemeinschaft? In Korinth, eine Hafenstadt, ein Pluralismus, viel Götzendienst getrieben, viel Götterglaube. Und es war nicht ungewöhnlich, dass die an viele Götter geglaubt haben. Die haben für alles ihre Gottheiten gehabt. Und dort gab es viele Tempel. Und in ähnlicher Weise feierten sie Mahle zu Ehren und zum Gedenken von bestimmten Göttern. Sie trafen sich, aßen und tranken und feierten damit diese Gottheit. Und in gewisser Weise verstanden sie, was ein Gedächtnismahl ist. Also sie begehen dieses Fest zum Gedächtnis dieses eines Gottes. Und so feierten sie bei einer Gelegenheit diesen Götzendienst und bei dem anderen diesen Gott, verehrten sie diesen Gott, bezeugten den anderen Gott. Und in dieser Praxis, das war in Korinth, und Paulus spricht darüber und sagt, ihr könnt nicht, das geht nicht. Ihr könnt nicht an den Festen und an den Veranstaltungen teilnehmen, die zu Ehre bestimmten Gottheiten dienen, und dann am Sonntag in den Gottesdienst gehen und dann dem Herrn ein Opfer, beziehungsweise an den Herrn gedenken, ein Gemeinschaftsmahl für den Herrn, das Abendmahl feiern. Das ist unmöglich. Ihr könnt nicht Gemeinschaft mit Christus haben und ihr könnt keine Gemeinschaft mit Götzen haben. Das geht nicht. Ihr könnt nicht den gedenken und sie auch gedenken. Das ist einfach die Auseinandersetzung, die der Paulus hat und zeigt auf, dass ihr Leben nicht dem entspricht, was sie glauben. In Kapitel 10, ab Vers 1, greift er auf, bevor er das hier in Vers 14 sagt, erzählt er von Israel, von dem Israel nach dem Fleisch. Er erzählt von ihrer Wüstenwanderung und er spricht darüber, und ich möchte das euch kurz vorlesen, Kapitel 10, ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle dieselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösig gierig sind, wie jene gierig waren. Er erzählt, und schaut mal, was er da erwähnt. Er sagt, die sind alle gerettet worden in gewisser Weise. Aus Ägypten sind sie ausgezogen. Und dann sagt er, und sind durch die Wolke und das Wasser auf Mose getauft haben. Also sie haben sozusagen alle die Taufe erfahren. Und dann redet er weiter, das ist das Erste, sie wurden gerettet, sie haben eine Taufe erlebt. Und dann redet er und dann sagt er, und sie haben alle die geistlichen Speise gegessen. Und sie haben alle den geistlichen Trank getrunken. Und die Speise, das ist Manna, und der Felsen, das Wasser ist Christus. Und das Manna ist Christus und der Felsen ist Christus. Und sie haben alle in gewisser Weise immer wieder am Mahl teilgenommen. Sie haben gegessen und sie haben getrunken. Sie haben Gemeinschaft gehabt. Sie wurden gerettet, sie wurden getauft. Und sie erlebten, darf ich mal sagen, immer wieder ein Abendmahl, immer ein Festmahl. Sie durften essen und sie durften trinken. Und dann sagt Paulus, aber an den meisten von ihnen hat Gott kein Wohlgefallen. Und sagte, das, was da geschah, das ist für uns zum Vorbild geschehen, damit wir verstehen, was Gottes Wille ist. Und dann Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles aber dies widerfuhr ihnen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. So, was haben sie getan? Er hat gesagt, sie erlebten eine Taufe. Sie erlebten das Essen und das Brot ist und sie tranken von der geistlichen Speise. Sie aßen von der geistlichen Speise, die ihnen die Gemeinschaft mit Gott zeigte, die Gemeinschaft an Christus zeigte. Sie nahmen an diesen Dingen teil und dann nahmen sie auch an dem Götzendienst teil. Da aßen sie auch, sie standen auf und aßen und tranken, standen auf und spielten und trieben Unzucht und murrten. Und Paulus sagt, es ist nicht möglich. An vielen hat Gott an den meisten sogar kein Wohlgefallen. Viele oder einige, wenn einige von ihnen, spricht, es gab unter diesem Volk welche, sie haben an der geistlichen Speise mitgetrunken, sie haben an dem geistlichen Trank mitgetrunken, aber ihr Leben entsprach komplett anders. Sie standen auf, sie aßen, sie tranken, sie spielten, sie trieben Unzucht. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und Paulus geht hin und sagt, Freunde, es geht nicht. Wenn ihr das Abendmahl feiert, was bekennt ihr? Dass ihr Gemeinschaft mit Christus habt. Wenn ihr Gemeinschaft mit Christus habt, dann hat das Auswirkungen, dann könnt ihr keine Gemeinschaft mit der Welt oder mit Götzen, mit sonst irgendjemand haben. Das geht nicht. Entweder oder. Ihr könnt nicht das eine feiern und bezeugen und dann durch euer Leben komplett etwas anderes feiern und etwas bezeugen. Das ist ein Widerspruch in sich. Das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Und was verkündigen wir? Wir verkündigen die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Christus. Und wenn wir das verkündigen, aber etwas komplett anderes leben, ist nicht unser Leben nicht übereinstimmend mit dem, was wir verkündigen. Was ist das für ein Zeugnis? Nicht nur nach außen, was ist das für ein Zeugnis vor Gott? Darum schreibt er. Oder wollt ihr den Herrn zu Eifersucht reizen? Glauben wir sind stärker als er? Er sagt, wenn wir ihm gehören und wenn wir das bezeugen und die Liebe bekunden und die Dankbarkeit, aber in unserem Alltag, in unserem Leben anderen Dingen hinterherhängen als ihm, unser Herz an andere Dinge hängen als er, dann sagt Paulus, glaubt ihr, Gott wird uns einfach so durchgehen lassen? Glaubt ihr, er ist nicht eifersüchtig auf uns? Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Was verkündigen wir? Was bezeugen wir? Wir haben Anteil und wir haben Gemeinschaft mit dem Christus. Und nicht nur mit Christus, mit Gott selbst. Durch Jesus Christus. Ich möchte diese herrliche Wahrheit und diesen Aspekt, was die Gemeinschaft bedeutet und was Christus eigentlich da für uns getan hat, was wir heute bezeugen, nicht nur heute, was wir glauben, etwas vor Augen malen. Paulus sagt Folgendes, in Vers 18 sagt er, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind es nicht die, welche dieses Schlachtopfer essen in der Gemeinschaft mit dem Altar? Er spricht darüber und sagt und erklärte das, was bedeutet das Gemeinschaft? Und da sagt die, Israel nach dem Fleisch, interessanter Ausdruck. Es gibt nämlich ein Israel nach dem Fleisch und ein Israel nach dem Geist. Im Galaterbrief im Neuen Testament ist die Rede vom wahren Israel. So, Israel nach dem Fleisch, das ist Israel nach einer Nachkommenschaft aus dem Fleisch. Und das ist das Israel, das unter dem ersten Bund stand und das Gesetz hatte. Und Paulus erinnert sie und sagt, was haben sie getan? In welcher Weise haben sie Gemeinschaft mit Gott oder an Gott gehabt? Und er spricht und redet von einem Altar, von Schlachtopfern und sagte, wenn sie an diesem Altar und von diesem Altar gegessen haben, haben sie Anteil und Gemeinschaft dadurch gehabt. Ich möchte euch das ganz kurz vor Augen führen, was das bedeutet. Geht mit mir ins dritte Buch Mose. Schlagt mit mir dritte Buch Mose 1 auf. Dieser Abschnitt oder dieses Buch ist in der Vorbereitung für das Seminar für mich so zu einer herrlichen Wahrheit geworden, noch größer. Ich glaube, dass viele Christen einfach mit diesem dritten Buch Mose nicht viel anfangen können. Mit vielen Geboten und Satzungen und Opfern und all das. Und ich kann mich erinnern, als eine Frau zu mir kam mit weinend, wirklich weinend, und sagt, da ist so viel Blut. Es ist schwer greifbar, dieses Buch, und schwer verständlich auch in gewisser Weise. Was hat das mit mir zu tun? Und man überliest das gerne, wenn man es überhaupt gerne liest. Und ich glaube, dass kein Buch im Gesetz Mose so groß und so herrlich und so tief das Erlösungswerk Jesu Christi uns vor Augen malt wie das dritte Buch Mose. Was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Darf ich euch ganz kurz so abholen? Gott hat Menschen geschaffen in die Gemeinschaft. Das ist seine Bestimmung gewesen. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und die Gemeinschaft, die er haben sollte, ist in erster Linie der Mensch mit Gott. Und darum nimmt Gott und bringt ihn an diesen Ort, sozusagen den Garten Eden, ans Paradies, damit der Mensch dort Gemeinschaft haben kann. Der Mensch verliert diese Gemeinschaft durch die Sünde und muss gehen. Das hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft auch untereinander, zwischen Adam und Eva und die Gemeinschaft und die Beziehung zu der Schöpfung. Die ganze Gemeinschaft leidet darunter, aber der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Gott rettet diesen Menschen und bringt ihn wieder und mit dem Ziel, wieder in seine Gemeinschaft zurückzubringen. Das erste Bild dafür und das erste, was da geschieht, um zu zeigen, ist, Gott rettet sein Volk aus Ägypten und führt es zu sich selbst, damit sie mit ihm Gemeinschaft haben können. Doch das Volk ist sündig. Damit diese Rettung geschehen kann, muss ein Passa geschlachtet werden. Das Passafest muss gefeiert werden. Das ist so die erste Verkündigung, was braucht es, damit ihr herauskommt aus dieser Sünde, aus der Sklaverei und mit mir wieder Gemeinschaft haben könnt. Ein Opfer muss da gebracht werden. Im dritten Buch Mose wird das in großer Weise entfaltet und erklärt, was ist dieses Passa und warum braucht man dieses Opfer? Was braucht alles, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können? Was braucht es alles? Der Mensch kann in seiner Sündhaftigkeit, in seinem Zustand nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Er würde auf der Stelle sterben. Und was Gott macht, er macht erstmal einen Ort. Und diesen Ort nennt man denn das Zelt der Begegnung, die berühmte Stiftshütte. Das heißt, an diesem Ort könnt ihr mir nahen. An diesem Ort könnt ihr mir nahen. Nicht am Berg, wo das Gesetz gegeben wurde, das ist verzehrendes Feuer, da kann keiner Gott nahen, da kann keiner in den Berg berühren, er wird sofort sterben. Weil Gott heilig ist und der Mensch sündig ist, Gott macht selbst einen Ort, ein Zelt der Begegnung. Und in diesem Zelt müssen sie ein Opfer darbringen, nicht nur ein Opfer, mehrere Opfer, damit diese Gemeinschaft überhaupt möglich ist. Und das dritte Buch Mose beginnt so, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Also Gott ruft zu sich, und er ruft jetzt aus diesem Zelt der Begegnung. Und damit man dort Gott begegnen kann, gibt Gott dem Volk einen Auftrag. 5 Opfer müssen sie da bringen. Es braucht 5 Opfer, damit die Begegnung stattfinden kann. Ohne diese Opfer keine Begegnung mit Gott, keine Gemeinschaft mit Gott. 5 Opfer müssen dargebracht werden. Das sind die ersten 5 Kapitel. Gott sagt, sie müssen ein Brandopfer darbringen, ein Speisopfer darbringen, ein Heilsopfer oder ein Friedensopfer darbringen, ein Sündopfer und ein Schuldopfer. In Kapitel 1 ist die Rede von Brandopfer, Kapitel 2 Speisopfer, dann Friedensopfer, Kapitel 3, Kapitel 4 Sündopfer und Kapitel 5 Schuldopfer. Und dann werden Kapitel 6 und 7 noch präzise Angaben nochmal gegeben. Es wird nochmal vertieft, die einzelnen Opfer werden nochmal genauer erklärt und was man da genau tun muss. Aber die ersten 5 Kapitel sind sehr, sehr grundlegend und wichtig. Sie erklären, was braucht es alles für ein Opfer, damit man mit Gott Gemeinschaft haben kann, damit man Gott begegnen kann. Und das erste Opfer ist das Brandopfer. Dieses Brandopfer wird komplett vor Gott verbrannt. Es wird vollständig von Gott verbrannt. Und das symbolisiert eine vollständige Hingabe, einen vollständigen Glauben. Das ist das Brandopfer. Eine vollständige Hingabe. Ich will das kurz zusammenfassen. Bevor ich das nochmal einzeln aufführe, möchte ich kurz sagen, Jesus Christus, und das ist es, er hat all das, was notwendig ist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, er hat das erfüllt. Hat jedes einzelne von diesen Opfern hat er erfüllt, um somit die Gemeinschaft möglich zu machen. Das erste Opfer ist das Brandopfer und das symbolisiert das Wohlgefallen Gottes an einem vollkommen Hingabe, einem völligen Glauben an Gott. Das braucht es, um Gott zu nahen. Eine völlige Hingabe, einen völligen Glauben an Gott. Kein Mensch hat diese völlige Hingabe, kein Mensch hat diesen völligen Glauben. Jesus kam auf diese Welt und lebte in dieser absoluten Abhängigkeit, in einem absoluten Glauben. Victor hat ihn vorhin vorgelesen, Psalm 22, von Mutterschoß an war er auf Gott ausgerichtet, wusste, Gott ist sein Gott. Wenn wir uns fragen, ab wann wusste Jesus, dass nicht Josef sein Vater war? Ab wann war Jesus klar, dass der Vater im Himmel sein Vater war? Ab wann war er dessen bewusst, dass er in einer absoluten Abhängigkeit von Gott und Gehorsam ihm gegenüber leben sollte? Von Mutter an, von den Brüsten an heißt das im Psalm. Das heißt, von klein auf, jedem Atemzug seines Lebens lebte im Bewusstsein und im Gehorsam Gott gegenüber, in absoluten Glauben Gott gegenüber. Das braucht es, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ein absoluten Vertrauen und Glauben, Hingabe an Gott. Keiner von uns kann das leben. Christus hat das getan. Und dieses Opfer hat er dargebracht. All diese Opfer werden so bezeichnet. Ein Wohlgeruch für den Herrn. Das erste Opfer wird dargebracht. Es ist ein Wohlgeruch für den Herrn. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus kam und sich taufen ließ von Johannes, was hat der Vater für ein Zeugnis ihm gegeben? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Dieser Begriff Wohlgefallen, das ist der Wohlgeruch. Der Vater sagt, das ist das Opfer, das mir ein Wohlgeruch ist. Das ist für mich angenehm. Warum? Absoluter Glaube und Hingabe an Gott in allem. Das ist das erste Opfer. Das braucht es, um mit Gott Gemeinschaft zu treten, einen absoluten Glauben. Jesus kam auf diese Welt und lebte diesen Glauben und das ist für Gott zum Wohlgeruch. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in Kapitel 2 ist das Speisopfer. Das wird dargebracht aus Körnern von der Erde, aus dem Weizengrieß, wird die Opfergabe, da werden die Fladen gemacht, mit ungesäuerten Brote. Und diese Brote werden dann als Opfer dargebracht. Das ist, während das erste blutig ist, ist dieses Opfer eben kein blutiges Opfer. Das ist Brot, ungesäuertes Brot. Das Brot wird von der Erde gemacht. Und das symbolisiert die völlige Gehorsam und Hingabe als Mensch auf dieser Erde. Von der Erde. Das repräsentiert das Leib, den Leib von der Erde genommen. Dieses Opfer, das Speisopfer, zeigt, wie Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und nicht nur im Glauben gegenüber dem Vater, was eine geistliche Dimension aufzeigt, sondern auch in kompletten irdischen Bereich seines Lebens, den absoluten Gehorsam dem Vater gegenüber lebte. ob er hungrig war oder nicht, ob er durstig war oder nicht, müde oder in allem lernte und lernte an allem den Gehorsam. Das repräsentiert das Brot. Jesus wurde ein Leib bereitet und er hat diesen Leib in der völligen Hingabe Gott hingegeben. Dieses Speisopfer ist ein völliges Gehorsamsein Gott gegenüber. Versteht ihr, das Brandopfer hat was mit der geistlichen Einstellung des Glaubens. Das Speisopfer hat das was mit Taten zu tun, mit dem Gehorsam, Leben, die auf dieser Welt, von dieser Erde sei. Darum wird es von dieser Erde genommen. Das hat was mit seinem Leib zu tun. Und das wird geopfert, das ist irdisch. Diese zwei Opfer, die sind so entscheidend, weil sie sind die Voraussetzung dafür, dass alles andere angenommen werden kann und alles weitere geschehen kann. Wo kein Glaube ist, kann man Gott nicht gefallen. Man kann Gott nicht nahen. Wo kein Gehorsam, absolutes Gehorsam ist, kann man Gott nicht nahen, kann man Gott nicht gefallen. Und nur der absolute Glaube und absolutes Vertrauen Gott gegenüber und ein absolutes Gehorsam diesem Gott gegenüber, das heißt praktisches Glaube, Glaube, der in Tat wird, schafft das dritte Opfer möglich oder macht das dritte Opfer möglich. Schaut mal, das ist das Heilsopfer oder das Friedensopfer. Die beiden, wer kann Frieden stiften zwischen Gott und Menschen? Nur der, der in absolutem Gehorsam und in absoluten Hingabe an Gott gelebt hat, und das ist Christus. Das ist das dritte Opfer, das ist Kapitel 3. Darum muss auch dieses Opfer ohne Fehler sein. Es wird dargebracht, ohne Fehler. Und schafft Frieden. Und das ist wiederum ein wohlgefälliger Geruch von Gott. Dieses komplette, vollkommene Leben, das allein vermag, zwischen dir und mir Frieden zu schaffen. Frieden zu stiften, Heil zu stiften. Darum wird das auch dieses Opfer als Friedensopfer oder als Heilsopfer dargebracht. Das sind die ersten drei Opfer. Also Brandopfer, völlige Hingabe im Glauben, Vertrauen. Das Speisopfer, völlige Gehorsam als Leben im irdischen Leib. Und darum auch die völlige, völlige Frieden mit Gott. Weil das ist die Grundlage zwischen Gott und Menschen, dass es Frieden gemacht werden kann. Und dieses Opfer oder diese Grundlage beten oder diese drei Opfer schaffen die Grundlage für die zwei weiteren Opfer. Und die sind wichtig für uns. Nicht, dass die anderen nicht wichtig sind, aber die sind entscheidend für uns. Das ist nämlich das Sündopfer und das Schuldopfer. Das Sündopfer wird dargebracht. Das muss ebenfalls ohne Fehler sein. Und man muss die Hand auf dieses Opfer legen. Und dann wird die ganze Sünde auf dieses Opfer übertragen und dann wird dieses Sündopfer dargebracht. Das Sündopfer steht für die Sünden, für das Wesen, für das, was wir sind und was wir tun. Niemand kann Gott nahen mit Sünde. So, es bedarf eines absoluten gerechten und vollkommenen Lebens und es bedarf der Sündlosigkeit. Die Sünde muss gestillt werden, die Sühnung muss vollbracht werden. Und dieses Sündopfer steht dafür, dass es die Schuld und die Sünde des Opfernden wegnimmt. Jesus wird uns als das Opferlamm dargestellt, das die Sünden der Welt wegnimmt. Es muss ein Opfer dargebracht werden für die völlige Vergebung der Sünden. Für die völlige Vergebung der Sünden. Für alle Sünden. Und das ist Kapitel 4, das ist das Sündopfer. Das dargebrachte. In Kapitel 5 wird uns das Schuldopfer. Genau. In Kapitel 5, Vers 14 bis 26 ist das Schuldopfer. Ich möchte ganz kurz das noch klären und sagen, was ist der Unterschied. Das Schuldopfer steht für die Sündung der Folgen. Es ist das eine, dass Sünde da ist und dass wir sündigen. Von unserem Wesen her. Dafür muss Sühnung geschaffen werden. Und das hat Jesus vollbracht. Aber es gibt noch Folgen der Sünde. Und das ist Schuldopfer. Liebe Geschwister, das ist eine tiefe und eine herrliche Wahrheit. Jesus ist für deine und meine Sünden gestorben. Das heißt, für deine und meine Taten, die ich begangen habe. Dafür musste Sühnung vollbracht werden. Das hat Jesus getan. Aber wir haben ja Dinge getan und das hat Auswirkungen. Es hat Folgen. und die sind da, die werden in dem Moment ja nicht einfach ausgelöscht. Es gibt Konsequenzen. Wenn ich gesündigt habe an meinem Leib, hat das Konsequenzen für mein Leib. Wenn ich gesündigt habe gegenüber den anderen Menschen, hat das Konsequenzen für andere Menschen, an der Schöpfung. Folgen bleiben ja da. Die Sünde wird weggenommen. Also meine Taten, dafür wird gesühnt. Aber die Folgen sind ja da. Und jetzt sagt Gott, es braucht ein Opfer, das nicht nur deine Taten rechtfertigt, sondern auch die Folgen rechtfertigt, die Folgen wegnimmt. Auch dafür muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Und Jesus stirbt oder wird ein Opfer dargebracht, ein Schuldopfer. Das heißt, für die Folgen, ist das nicht herrlich? Nicht nur für die Taten, sondern auch für die Folgen muss Sühnung geschafft werden. Jetzt kommt ein wichtiges Prinzip, und das ist das Prinzip der Zurechnung oder das Prinzip der Identifikation, des Teilhabens daran. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was ich heute sagen möchte, nämlich mit dem Aspekt der Gemeinschaft. Wenn dieses Opfer dargebracht wird, dann muss dieses Opfer zu meinem werden. Es gibt zwei Aspekte, die das deutlich machen. Das erste ist, da wird die Hand aufgelegt. Die ersten drei Opfer, oder in den ersten drei Opfern, wenn die Hand drauf gelegt wird und sie davon essen, dann haben sie Anteil an diesem Opfer. Das bedeutet Folgendes: Diese Heiligkeit, der absolute Gehorsam, der treue Glaube und der Friede mit Gott wird einem zugerechnet. Das heißt, wenn der Opfernde das Opfer darbringt, wird die Heiligkeit, die Gehorsam und die Gerechtigkeit, die Sündenlosigkeit sozusagen des Opfertieres, wird auf den Opfernden übertragen. Könnt ihr mir das auf euch folgen? Das wird ihnen so zugerechnet. Und das wird ausgedrückt mit Handauflegung und an diesem Opfer essen. So, dann haben sie Gemeinschaft mit diesem Opfer und haben Anteil an diesem Opfer und haben das, was das Opfertier hat, nämlich komplette oder das Wohlgefallen Gottes, weil das Opfer so vor Gott ein Wohlgefallen hat. Und wenn das Opfernde davon an dem Anteil hat, nimmt, dann hat er auch Wohlgefallen. Das ist eine herrliche Wahrheit. Die Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit des Opfers wird auf den Opfernden übertragen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das Zweite ist aber, und das ist bei den beiden Sünd- und Schuldopfern, wenn da die Hand aufgelegt wird und von diesem Opfer gegessen wird, dann überträgt der Opfernde seine ganze Sünde und Schuld und die Folgen auf das Tier. Bei dem ersten wird die Heiligkeit auf den Opfernden übertragen. Bei dem zweiten wird die Sündhaftigkeit auf das Opfer übertragen. Könnt ihr mir da folgen? Das heißt, das Opfer wird so behandelt wie der Opfernde. Das Opfer wird so behandelt wie der Opfernde. Die Schuld wird auf das Opfer gelegt. Jesus kam auf diese Welt. Er wurde Mensch. Von dieser Erde nahm Knechtsgestalt an und erfüllte die komplette Gerechtigkeit Gottes. Das war das erste Opfer, das er gebracht hatte. Er verließ die Herrlichkeit Gottes. Er hielt es nicht für Raub, Gott gleich zu sein. Er brachte das erste Opfer. Er wurde Mensch. Er nahm Gestalt von dieser Erde, aus dem Staub genommen. Das war ein Riesenopfer, das da gebracht hatte. Und lebte in diesem Opfer, im Verzicht auf alles, den vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber. Und das wird dir und mir zugerechnet. Das wird dir und mir geschenkt. Gott, wenn wir dieses Opfer annehmen, behandelt Gott so, als ob wir dieses Opfertier sind. In dem Fall, als ob wir Christus sind. Aber Christus kam und nahm all die Schuld, dein und meine, auf sich. Lud ganze Schuld auf sich. Das ist Jesaja 53. Er trug all unsere Sünden. Und Gott behandelte dieses Opfer, als ob es du bist. Jesu Gerechtigkeit wurde dir geschenkt. Und deine Sünde wurde auf ihn geladen. Das ist die einzige Möglichkeit gewesen, nach dem Gesetz, um mit Gott begegnen zu können, um Gemeinschaft haben zu können. Wenn Paulus sagt in 1. Korinther 10, dass Israel nach dem Fleisch, als sie von dem Opfern des Namens? Haben sie nicht Anteil an dem Altar gehabt? Haben sie nicht Anteil an dem gehabt? Wenn wir das Abendmahl feiern und vom Brot essen und von dem Kelch trinken, haben wir denn nicht Anteil an Christus, an der Gemeinschaft, an diesem Opfer? Schlag mit mir ganz kurz zwei, drei Stellen noch und dann kommen wir zum Abendmahl. Römer 8. Römer Kapitel 8. Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Liebe Geschwister, wisst ihr, was das bedeutet? Jesus Christus kam, lebte in der Schwachheit deines Fleisches und meines Fleisches. Keine von uns ist in der Lage gewesen, in dieser Schwachheit des Fleisches so ein Leben zu leben, dass Gott wohlgefällig ist, ein Wohlgeruch. Jesus tat es. Und dann schenkt es dir und mir. Und wenn er, oder wenn wir in einen glauben, und er durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt die Gerechtigkeit Gottes in uns. Dann ist die Rechtsforderung erfüllt in uns. Die Gerechtigkeit wohnt in uns. Darum essen wir und trinken wir davon. Weil das drücken wir aus. Wir symbolisieren, dass das Opfer, das dargebracht ist, vollkommen ist. Der Gerechtigkeit Genüge getan, die Sünde bestraft. Und das ganze Opfer darf ich annehmen. Es ist in mir. Die Gerechtigkeit wohnt in mir. Christus wohnt in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine Stelle noch, Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 10. Hebräerbrief redet davon, dass eben diese Opfer im dritten Buch Mose Schatten und Bilder sind. Das heißt, Gott konnte niemals, diese Opfer konnten niemals das hervorbringen, was eigentlich Christus tut. Das waren alles Schatten und Bilder des Zukünftigen. Und sagt der Vers 4, Kapitel 10. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Das heißt, das konnten sie nicht. Sie haben etwas getan, was nur auf Christus hinweisen sollte, auf das wahre Opfer. Aber sie können eigentlich, unmöglich können sie das tun. Dann Vers 5. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Also was will Gott? Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergabe und Brandopfer und Sündopfer, das heißt, das ist die Umschreibung all dieser Opfer. Hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Gott hat an diesen Opfern kein Wohlgefallen gefunden. Dann heißt es aber, die nach dem Gesetz dargebracht werden, dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Er nimmt diese erste Opfer weg, weil sie niemals das wirklich tun konnten, und richtet das Zweite auf. Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehenes Opfer des Leibes Jesu Christi. In diesem Willen, nicht in den Tieren, nicht in dem Gesetz, in dem wir immer wieder opfern müssten, sondern in diesem Willen, an Speisopfer und Brandopfer, an dem hat Gott kein Wohlgefallen gehabt. Aber an wem hat Wohlgefallen? An dem Opfer seines Sohnes. An dem, das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und er sagt, in diesem Willen dass Jesus Christus ein für alle Mal für dich und für mich alles vollbracht hat, das in diesem Willen sind wir geheiligt. In diesem Willen sind wir geheiligt. Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis er seine Feinde hinlegt zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich mit ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auf ihren Sinn schreiben, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Jesus hat ein für alle Mal all diese fünf Opfer erfüllt. Alles vollbracht. Alles, was es braucht, damit es vor Gott du und ich ein Wohlgeruch sind. Alles, was es braucht, damit du und ich Gott nahen können, Gott begegnen können. In dem Moment, wenn wir das feiern, bezeugen wir, dass wir Anteil haben an diesem einen Altar, wo das eine wahre Opfer dargebracht worden ist. Dass es mir und dir zugerechnet ist. Dass wir Gemeinschaft haben mit dem Opfer, mit dem Opferlamm. Und wenn wir Gemeinschaft mit dem Opferlamm haben, dann haben wir Gemeinschaft mit seinem Werk, mit allem, was er getan hat. Die letzte Stelle, Hebräer 13. Vers 9 oder Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst auch nicht fortreißen durch verschiedenartige von fremden Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen. Es ist gut, dass wir verstehen, was wir in Jesus Christus haben, was für eine Gnade ist es, was er vollbracht hat. Nicht, wenn wir bestimmte Speisegebote und das Gesetz wieder versuchen zu halten. Das wird uns nicht gut tun, sondern die Gnade wird uns gut tun. Und dann sagt er, Vers 10, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Entweder dienst du dem Gesetz und dann opferst du und erhoffst dadurch, Sühnung zu bekommen. Aber das Blut von Tieren kann niemals Sühnung schaffen. Kann weder die Gerechtigkeit geben, noch die Sünden wegnehmen und die Folgen. Wir haben einen Altar, von dem die meinen, nach dem Gesetz kein Recht haben, daran teilzuhaben. Entweder aus Gnade oder nach dem Gesetz. Entweder nach dem Israel nach dem Fleisch oder Israel nach dem Geist. Entweder das Opfer der Tiere oder es ist das Opfer Jesu Christi. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Wir haben das Recht. Wir haben das Vorrecht, an diesem Altar zu essen. Anteil haben an diesem einem wahren Opfer. Das alles vollbracht ist. Das dich und mich heiligt für immer. Ein für alle Mal. Wenn wir in diesem Bewusstsein das Abendmahl begehen und wissen, dass wir mit Christus eins geworden sind und somit Anteil haben an diesem Opfer und das ausdrücken in dem, was wir tun, nämlich das Abendmahl nehmen, indem wir das Brot essen und den Kelch trinken, drücken wir aus, was wir glauben. Wir tun etwas, was wir glauben. Das muss in der Übereinstimmung mit unserem Herz sein. Das müssen wir glauben, dass Jesus Christus ein für allemal dir, für dich und für mich das Opfer dargebracht hat. Gemeinschaft ist ein Aspekt. Das Abendmahl hat das Aspekt der Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem Opfer. Es hat noch einen anderen Aspekt, Gemeinschaft untereinander, aber das bei dem nächsten Mal. Ich hoffe, dass es uns ein Stück weit ausrichtet auf das, was wir gleich tun werden. Amen.